D-Radio Wissen. Hörsaal.
Mit Katja Weber. Willkommen im Hörsaal. Sie haben Glück. Glück, heute im Hörsaal zu sein. Glück, gleich einen ausgesprochen anregenden Vortrag von Ute Frewer zu hören. Der Titel Ihres Vortrages formuliert keine Aussage oder These, sondern ganz einfach eine Frage. Der Vortrag heißt »Die Frage nach dem Glück«. Frewerts Anliegen ist es nicht, das Bruttoinlandsglück oder Ähnliches zu vermessen, so wie das sogenannte Glücksindizes oder der Glücksatlas versuchen. Schon gar nicht gibt sie Tipps für den Do-it-yourself-Weg zum Glück in der Liebe oder im Leben. Sie versucht zunächst mal, das Wort selbst und die verschiedenen Sachverhalte, die es beschreibt, ernst zu nehmen und sucht dann nach den gesellschaftlichen Konstellationen, die Glück möglich oder unmöglich machen. Denn was eine Person als Glück empfindet, hängt keineswegs nur von individuellen oder charakterlichen Voraussetzungen ab. Dass sich Ute Frewert als Sozialhistorikerin einem Gefühl nähert, überrascht nicht, wenn man einen Blick in ihren akademischen Lebenslauf wirft. 1954 geboren, studiert sie von 1971 bis 1977 Geschichte und Sozialwissenschaft an den Unis in Münster, Bielefeld und an der London School of Economics. Es folgen Promotion und Habilitation an der Universität Bielefeld. Nach vielen Stationen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen im In- und Ausland wird sie 2008 die Direktorin des Max-Planck-Institutes für Bildungsforschung in Berlin. In ihrer Forschung widmet sie sich schon früh dem Arbeitsbereich der Empfindungen und Gefühle im historischen Kontext. Sie untersucht den Begriff der Ehre zum Beispiel anhand des Duells in der bürgerlichen Gesellschaft, analysiert die Empfindung von Vertrauen in historischer Perspektive und veröffentlicht 2012 den Band Gefühlspolitik – Friedrich II. Als Herr über die Herzen? Ihr Fokus liegt bei ihren Arbeiten häufig auf den Geschlechterdifferenzen und der emotionalen Abhängigkeit zwischen Mann und Frau. Am Max-Planck-Institut verantwortet sie den Arbeitsbereich Geschichte der Gefühle. Bei diesem interdisziplinären Projekt gehen die Forscher davon aus, dass Gefühle und Gefühlsordnungen kulturell geformt und sozial erlernt werden. Und insofern sind sie auch geschichtsmächtig. Gefühle motivieren und steuern Entwicklung, folgerichtig werden sie auch instrumentalisiert und manipuliert, im privaten wie im öffentlichen Raum. Welche Wandlungen das Glück vollzogen hat und über welche Bedeutungsebenen es verfügt, das hören wir nun in Ute Frewerts Vortrag »Die Frage nach dem Glück«.
Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Senatorin, sehr geehrte Damen und Herren, bevor ich die große Frage nach dem Glück stelle, möchte ich die kleinen Fragen des Präsidenten beantworten. Die Tatsache, dass die lutherische Bibelübersetzung das Wort Gefühl nicht kennt, ist kein Wunder, denn es ist erst im 19. Jahrhundert als Substantiv überhaupt gesellschaftsfähig, sprachfähig geworden. Und warum der Begriff des Glücks in der Bibel so selten vorkommt, das hoffe ich, wird mein Vortrag beantworten. Die Frage nach dem Glück als große Frage, sie treibt nicht nur jeden Einzelnen von uns, sondern sie ist zu einer gesellschaftlichen Kernfrage geworden, der sich ganze Forschungskonsortien verschrieben haben. Es gibt Happiness Economics, und den GNH, den Gross National Happiness Index, der Glück nicht nur misst, sondern auch als politisches Ziel vorgibt. Auch Soziologen und Psychologen versuchen sich an der modischen Glücks- oder Flow-Forschung. Und deutsche Schulleiter entwickeln ein Schulfach namens Glück, benotet selbstverständlich. Als Historikerin beobachte ich diesen Glückshype mit Neugier und frage mich, was dahinter steckt. Seit wann und in welchem Kontext wird Glück zum Leitmotiv menschlichen Handelns und was ist damit gemeint? Glaubt man Aristoteles, so ist Glück das Ziel alles Tuns und tätigen Lebens. Heutige Glücksforscher singen das gleiche Lied. Glaubt man dagegen Ralf Dahrendorf, kommt man auf andere Gedanken. Als der damalige Direktor der London School of Economics 1981 auf den Spuren Marcel Prousts den berühmt-berüchtigten Fragebogen des FAZ-Magazins ausfüllte, antwortete er auf die Frage, was ist Ihr Traum vom Glück? Warum immerfort Glück und Unglück? Gibt es nichts Wichtigeres? Mit dieser unwirschen Antwort outete sich Dahrendorf einmal mehr als jemand, der sich quer zum Zeitgeist stellte, zum Geist seiner eigenen Zeit, ebenso wie zum Geist der Zeit, aus der der Fragebogen stammte, nämlich aus dem 19. Jahrhundert. Erfunden in Großbritannien waren solche Fragebögen damals ein beliebtes Gesellschaftsspiel. Gefragt wurde neben anderem auch nach Your Idea of Happiness. Dem FAZ-Magazin reichte das nicht. Es fragte gleich doppelt, zweimal, nach dem vollkommenen irdischen Glück und nach dem Traum vom Glück. In dieser Verdoppelung steckt Hintersinn. Wer nach dem vollkommenen irdischen Glück fragt, legt damit nahe, dass es auch ein unirdisches Glück gibt. Ein Glück der Transzendenz, der Ewigkeit, des Kosmischen, Utopischen oder wie man sich je nach religiös-spiritueller Orientierung das Nicht-Irdische vorstellen mag. Keiner weiß, wie sich ein solches Glück anfühlt. Allenfalls lässt es sich ersehnen und erträumen. Aber wie steht es mit der Vollkommenheit des irdischen Glücks? Reibt sich diese Vorstellung nicht an einer zentralen Botschaft vieler, gerade monotheistischer Religionen, nämlich, dass es auf Erden keine Vollkommenheit geben könne, dass erst das Jenseits die Erfahrung vollkommenen Glücks bereitstelle? Damit bliebe für die Erde nur unvollkommenes Glück, also das Glück als Fragment, als Augenblick, das bisschen Glück, von dem die Schlagersängerin Gitte Henning in meinen Teenagerjahren trällerte. Wie dem auch sei, wer sich diese Fragen nach dem Glück ausgedacht hat, war mit allen Wassern der modernen Glückssuche gewaschen. Aber noch spannender als die Fragen und ihr Hintersinn sind die Antworten. Denn sie geben uns jenseits der Höhenkampfphilosophie einen Einblick in die Glücksvorstellungen und Glückspraktiken der Zeitgenossen. Fürs 19. Jahrhundert sind diese privaten Auskünfte in sogenannten Confession Books nur spärlich überliefert. Fürs späte 20. Jahrhundert haben wir immerhin die rund 1000 Fragebögen, die Very Important People fürs FAZ-Magazin ausgefüllt haben. Unter anderem eben auch Ralf Dahrendorf, der die Frage nach dem Glück übrigens als einziger, als unwichtig verwarf. Alle anderen dachten sich etwas dazu aus und darauf komme ich später zurück. Vorab aber möchte ich Sie mit einer kleinen Skizze zur Sozial- und Kulturgeschichte der modernen Glücksfrage traktieren, die mit den Präpositionen beginnt, in die das Substantiv Glück eingelassen ist. Präpositionen, heißt es unter Linguisten, drücken Verhältnisse aus, Beziehungen zwischen Personen, Gegenständen und Sachverhalten. In unserem Fall legen sie auch Bedeutungen fest. Wenn ich vom Glück spreche, dann meine ich damit das Glück, das die Franzosen Bonheur oder die Angelsachsen Happiness nennen. Das Glück als Lustempfinden, als glücklich sein. Wenn ich dagegen die Wendung zum Glück gebrauche, spiele ich auf das Moment des Zufalls an, auf die Intervention des Schicksals, auf Fortuna, Fortun und Luck. Das ist der Eingriff von außen, so wenn Bergleute mit dem Gruß Glück auf ins Bergwerk einfahren und damit die Hoffnung verbinden, auf eine Erzader zu stoßen. Hier geht es nicht ums Glücklichsein, sondern um Glück haben. Das Glücksspiel bringt diese Bedeutung am eindrücklichsten zum Vorschein, zeigt aber zugleich auch an, dass Glück haben und glücklich sein eine gemeinsame Schnittmenge haben können. Man kann Glück haben, im Roulette gewinnen und damit glücklich sein, aber man kann auch glücklich sein ohne den Geldgewinn und man kann Glück haben, ohne glücklich zu sein. Dem Substantiv Glück ist nicht anzumerken, um welche Bedeutung es sich handelt. Dazu braucht unsere Sprache Verben und Präpositionen. Vom Glück, zum Glück fehlt noch im Glück. Es ist umgangssprachlich aus der Mode gekommen, aber wir erinnern uns natürlich an den Hans im Glück aus Grimms Märchenbuch. Auch diese Figur ist aus der Mode gekommen und war wahrscheinlich noch nie so ganz up to date. Hans wirkt wie ein naiver Tor, ein junger Mann, der sich nach und nach von allen Besitztümern trennt und schlussendlich aller Lasten ledig mit leichtem Herzen davonspringt. Dem modernen Lebensentwurf muss sein Verhalten zutiefst suspekt sein. Hier frönt ein Mensch ganz dem Augenblick, ohne sich über die mittel- und langfristigen Folgen seiner Entscheidungen Rechenschaft abzulegen. Er lässt sich begeistern von jedem neuen Objekt der Begierde und ist im nächsten Moment tief enttäuscht und trennt sich wieder davon. So handelt kein vernünftiger Erwachsener, so handeln nur Narren und Kinder. Aber ist das tatsächlich die Moral von der Geschichte, die ganze Moral? Steckt nicht auch etwas Subversives in dieser Figur? In einer Figur, die eigentlich gar nicht so anders tickt als die typischen Bewohner der modernen Welt? Auch Hans ist schließlich ein immerwährender Glückssucher, ein junger Mann, der sich nicht zufrieden gibt mit dem, was er hat, sondern der sein Glück ständig steigern will. Glück und Seelenfreude, so heißt es im Grimmschen Text, sind sein Leitmotiv, treiben ihn vorwärts von einem Tauschakt zum anderen. Er folgt damit der Maxime des Thomas Hobbes, der Glück definiert als andauerndes Fortschreiten von einer Begierde zur anderen. Bis hierhin passt unser Hans ziemlich gut zu jenem Prototyp des modernen Menschen, wie er in zahllosen Texten und Traktaten seit der frühen Neuzeit beschrieben wird. Er ist mobil, er sucht sein Wohlbefinden zu optimieren und investiert seinen Besitz, um etwas Besseres daraus zu machen. So oder ähnlich könnte das perfekte kapitalistische Wirtschaftssubjekt aussehen. Allein die Richtung stimmt nicht. Sie ist verkehrt und damit närrisch. Denn Hansens Glücksvermehrung beruht nicht darauf, dass er immer mehr Besitztümer anhäuft, sondern immer weniger. Anstatt wie das ideale Wirtschaftssubjekt mit jeder Investition mehr Glücksgüter zu akkumulieren, steht er am Ende der Tauschkette mit leeren Händen da und findet darin, oh Wunder, das vollendete Glück. So glücklich wie ich, rief er aus, gibt es keinen Menschen unter der Sonne. Ist das nicht der Narr, der der Gesellschaft den Spiegel vorhält, indem er das Normalverhalten karnevalesk umkehrt? Hans im Glück, ein radikaler Aussteiger, ein Antipode des modernen Besitzindividualismus. Und nicht nur das. Hans sagt ja nicht nur dem Gold und dem Pferd und der Kuh und dem Schwein und der Gans und den Schleifsteinen ade. Er verabschiedet sich zugleich von der Vorstellung, dass Glück etwas mit Arbeit zu tun hat. Hans ist ein Arbeitsscheuer, ein Faulpelz, der nach 7 Jahren Dienst keine Lust mehr hat auf mühevolles Tagewerk. Er will ohne Not genießen, Fortbewegung ohne Anstrengung, Milch und Käse satt, immer Geld in der Tasche. Auch mit dieser Einstellung distanziert er sich vom bürgerlichen Lebensentwurf, einem Entwurf, der Arbeit ins Zentrum stellt und Glück nur als Ergebnis steter Anstrengung denken kann. So wie es auf vielen Grabsteinen stand: Wenn unser Leben köstlich gewesen, so ist es Mühe und Arbeit gewesen. Hans jedenfalls hat mit dieser an Luther erinnernden Grabinschrift nichts im Sinn. Er sehnt sich nach Freiheit und unbelastetem Glück, wohlgemerkt, nachdem er 7 Jahre lang geschuftet hat. Vielleicht war das seine Version des Gap Year oder Sabbatjahrs, wie es heutige Abiturienten und Lehrer lieben, raus aus der Stressmühle und hinein ins unentfremdete, selbstbestimmte Leben. Und dann weiter im Text. Wir wissen nicht, wie Hansens Geschichte weiterging. Wir wissen auch nicht, wie diese Geschichte im 19. Jahrhundert erzählt wurde, in welchem Ton Eltern sie ihren Kindern vorlasen, neidisch, ungläubig, warnend. Was wir aber unschwer erkennen können, ist, dass sich diese individuelle Glücksgeschichte als Kommentar zur allgemeinen Glücksgeschichte der Moderne lesen lässt, als Affirmation, aber auch als subversive Kritik. Damit bin ich bei meiner Skizze, die ich Ihnen versprochen habe, einer Skizze zur modernen Glücksgeschichte in 5 Thesen. Die erste These lautet: Am Beginn der Moderne steht ein Glücksverlangen. Das 18. Jahrhundert ist geradezu besessen vom Glück. In Europa schreibt man sich die Finger wund. Voltaire und Diderot erklären das glückliche Leben und das Glücklichsein zum größten Bedürfnis und zur einzigen menschlichen Pflicht. Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung bestimmt, dass Menschen ein unveräußerliches Recht nicht nur auf Leben und Freiheit besitzen, sondern auch auf the pursuit of happiness. Dass die amerikanischen Founding Fathers dem Menschenrecht auf life und liberty das Recht zur Seite stellen, nach Glück zu streben, passt ins Bild. Denn das 18. Jahrhundert war nicht nur das Jahrhundert der Aufklärung und der Vernunft, es war auch das Jahrhundert der Empfindsamkeit, der Entdeckung der Gefühle. Von daher lag es nahe, auch das Glück zu neuen Ehren kommen zu lassen. Das geschah auf mancherlei Weise. In Deutschland erklärte der Aufklärungsphilosoph Christian Wolff die Obrigkeit dafür zuständig, die Glückseligkeit der Untertanen zu ermöglichen und zu garantieren. Glückseligkeit wurde in seiner Version zum Staatsziel. Die amerikanischen Revolutionäre dachten ganz anders. Von Staatsbeglückungsfantasien waren und sind sie nach den Erfahrungen mit der britischen Kolonialmacht weit entfernt. Ihnen ging es vor allem darum, Abwehrrechte gegen den Staat zu formulieren. Der Staat sollte den Bürger in Ruhe lassen und weder sein Leben noch seine Freiheit noch sein Glücksverlangen behindern. Auch die Vorstellung, Glück als Zustand festzuschreiben, war den Amerikanern fremd. Worauf es ankam, war die Suchbewegung, das Streben, das Verfolgen eines Ziels, das jeder Mensch für sich definierte in Freiheit und Autonomie. Eine allgemein verbindliche Glücksdefinition religiöser oder politischer Provenienz war damit vom Tisch. Glück war das, was der oder die Einzelne darunter verstand. Diese dynamische Komponente fand sich auch bei einem deutschen Gründungsvater, bei Immanuel Kant, der nicht nur die moderne Philosophie aus der Taufe hob, sondern auch die Prinzipien eines liberalen Rechtsstaats vorformulierte. Auch Kant begriff Glück nicht als Ist- oder Soll-Zustand, sondern als Bewegung. Auch er betonte das Moment individueller Selbstbestimmung und Gestaltungskraft. Das Glück kam nicht von außen als Zufall, als göttlicher Gnadenerweis oder als Geschenk eines wohlgeordneten Verwaltungsstaates. Es kam von innen, aus dem an seiner Vervollkommnung arbeitenden Menschen. Damit bin ich bei der zweiten These. Glück does not come easy. Das ist die Kehrseite des Machbarkeitsglaubens. Wenn Glück machbar ist, dann sind Macher gefragt, Macher und Kämpfer. Eben das bindet Glück an Arbeit, an Konkurrenz und Wettkampf, an das, was Kant Antagonismus nennt. Nur in einem arkadischen Schäferleben gäbe es Harmonie und Glück Leid, das Glück vollkommener Eintracht, Genügsamkeit und Wechselliebe. Das aber sei pure Langeweile und Vergeudung von Talenten. Um dieser Vergeudung vorzubeugen, habe die Natur den Widerstand in die Menschen eingepflanzt. Den Widerstand gegen andere, in Gestalt von Ehrsucht, Herrschsucht oder Habsucht. Solche egoistischen Süchte reizten zum Konflikt und brächten den Menschen dazu, Zitat, seinen Hang zur Faulheit zu überwinden. Zwietracht, nicht Eintracht, sei gut für die Gattung. Wir erkennen hier eine Anthropologie, die Glück nicht in Lässigkeit und untätiger Genügsamkeit fand, sondern es auf Arbeit und Mühseligkeiten gegründet sah. Also genau dem, was Grimms Hans im Glück mit allen Kräften vermeiden wollte. Ein bisschen erinnert das an die Geschichte von Adam und Eva und ihrer Vertreibung aus dem Paradies, aber mit grundlegend verschiedenen Wertungen. Anders als im Alten Testament wird das Ende Arkadiens bei dem Aufklärer Kant absolut positiv, ohne jeglichen Hinweis auf Sünde und Verfehlung gedeutet. Es gibt bei ihm keinen Wunsch nach Rückkehr, nach der Versöhnung aller Gegensätze. Im Gegenteil, nur der Antagonismus, die ungesellige Geselligkeit des Menschen, ermöglichen kulturellen Fortschritt und moralische Entwicklung. Glückseligkeit ist also an Arbeit und Mühe geknüpft. Man erwirbt sie nicht im Schlaf, sondern muss sich zu ihr emporarbeiten, so viel es denn auf Erden möglich ist, wie der Königsberger weltweise in Klammern hinzusetzte. Hier schien Skepsis auf. Eine Skepsis, die sich logisch aus seinen Vorannahmen ergab. Wenn die Natur tatsächlich Zwietracht wollte, dann legte sie es nicht unbedingt auf das Wohlbefinden des Menschen an. Pflicht, nicht Glück, stehe im Mittelpunkt menschlichen Tuns und sichere wahre Moralität. Zitat: Wenn das Gebot der Pflicht eintritt, müsse das Individuum von jeder Rücksicht auf persönliches Glück abstrahieren. Die kantische Pflicht- und Tugendethik misst dem Glück demnach einen nachgeordneten Stellenwert bei. Diese Ethik ist im deutschen 19. und frühen 20. Jahrhundert überaus einflussreich gewesen und hat über die Universitäten und Akademien Generationen von Bildungsbürgern und Staatsdienern geprägt. Fichte hat sie noch einmal radikal zugespitzt. Nicht das ist gut, was glücklich macht, sondern nur das macht glücklich, was gut ist. Und noch Friedrich Wilhelm Förster, ein heute vergessener, aber um den Beginn des 20. Jahrhunderts sagen, als Bestsellerautor glänzender Philosoph, kämpfte gegen den Wahn, wir seien auf der Welt, um unser Glück zu finden. Die höhere Lebensauffassung verlange nicht nach Glück, sondern nach Reinigung und Vollendung. Mit Genuss und Vergnügen, Begriffen, die in der englischen Diskussion eine große Rolle spielten, hatte das gar nichts zu tun, umso mehr mit steter Anstrengung und mühevoller Arbeit. Hier spiegelte sich These Nummer 3, eine protestantische Ethik, die nicht nur vorzüglich zu dem sich zeitgleich entwickelnden kapitalistischen Wirtschaftssystem passte. Sie entsprach zugleich dem anti-aristokratischen Gestus des bürgerlichen Lebensentwurfs. Dem adligen Prinzip des Genießens wurde der bürgerliche Grundsatz der Arbeit gegenübergestellt. In einem Land wie Großbritannien, dessen Oberschicht viel stärker adlig-bürgerlich durchmischt war und in dem der Adel selber eine offene Elite darstellte, mussten Pleasure und Happiness sich nicht hinter Work verstecken. In Deutschland war das anders. Hier definierte sich das Bürgertum gerade zu Beginn der Moderne als schroffe Antithese zum Adel. Von daher verfielen auch aristokratisch konnotierte Begriffe wie Genuss der bürgerlichen Acht. Selbst dort, wo sich das Bürgertum Genussräume schuf, im Kaffeehaus, im Kunstverein, im Konzertsaal, selbst hier ging es nicht ohne Arbeit und Anstrengung. Um bürgerliche Kultur genießen zu können, musste man sie sich zunächst einmal aneignen. Man musste sie lernen, ihre Theorie und Bauprinzipien erkennen. Genussleid war ebenso verpönt wie Glückleid. Das galt genau genommen auch in jenem Lebensbereich, der für das Bürgertum wiederum in Absetzung zum Adel eine zentrale Rolle spielte, die Familie. Trautes Heim, Glück allein, dieser Spruch zierte viele bürgerliche Sofakissen. Glück fand sich nicht, mit Friedrich Schiller zu sprechen, im feindlichen Leben, sondern im häuslichen Kreise, in dem die züchtige Hausfrau und Mutter der Kinder waltete. Die Familie präsentierte sich gleichermaßen als Gegenbild und als zivilisatorischer Kern, als Verbesserungskern der bürgerlichen Gesellschaft. Männern verhieß sie einen glücksverbürgenden Schutzraum gegenüber den rauen Kräften des Marktes, des Berufs, der Politik. Frauen fanden hier zu ihrer natürlichen Bestimmung, die darin lag, andere glücklich zu machen. Das funktionierte auf wundersame Weise, ohne jede Anstrengung und Mühe. Die Familienarbeit der Frauen war, anders noch als bei Schiller, nicht mehr als solche sichtbar. Sie war Liebe. Soweit die harmonische Imagination. In der Wirklichkeit jedoch hagelte es Konflikte und Widersprüche. Wenn Männer sich die Familie als arbeitsfreien Glücksraum vorstellten, was Frauen zunehmend anders sahen, dann neigten sie im gleichen Atemzug dazu, die außerhäusliche Arbeitssphäre durch die Abwesenheit von Glück zu kennzeichnen. Aber trifft diese Deutung zu? Schon auf der normativen Ebene leuchtet sie nicht ein. Heißt es nicht schon bei Schiller, Arbeit ist des Bürgers Zierde, Segen ist der Mühe Preis? Gehört nicht die Hochschätzung der Arbeit zur bürgerlichen Gesellschaft untrennbar hinzu und zeigen nicht die Lebensläufe vieler bürgerlicher Männer bis heute, wie viel Genuss und Wohlgefühl sie aus ihrer Arbeit zogen? Warum, ketzerisch gefragt, hätten Professoren, Ärzte, Juristen, Künstler so erbittert um ihr Arbeitsmonopol kämpfen und Frauen davon fernhalten sollen, wenn sie daran so sehr gelitten hätten? dieser rhetorischen Frage leite ich zur vierten These über, die die Ambivalenz von Arbeit und Glück noch einmal von einer anderen Warte in den Blick nimmt. Wir haben gesehen, dass sich die bürgerliche Lebensführung, die sich als Kritik am Adel entfaltet, mit dem Glück schwer tut. Keinesfalls erkennt sie es in erster Linie im Genuss. Weitaus höher auf der Glücksskala rangiert das Ziel der Selbstbildung und Selbstvervollkommnung. Das setzt Arbeit voraus, die unter Umständen durchaus als glückhaft empfunden werden kann. Unter anderen Umständen aber nicht. Und solche anderen Umstände prägen die Lebenswelt in dem Maße, wie Kapitalismus und Industriesystem den Alltag prägen. Diese Produktionsweise beruht auf dem Prinzip der Arbeitsteilung. Das Fließband des frühen 20. Jahrhunderts ist ihr augenfälligstes Symbol. Der Arbeitsprozess selber wird dadurch zunehmend kleinteiliger und fragmentierter. Von schöpferischer Tätigkeit, wie sie Schillers Glockengießer verrichten, bleibt nicht mehr viel übrig. Damit entfleucht auch das, wenn auch fragile und unvollkommene Glück, das kreative Arbeit gewähren kann. Diese Entwicklung bleibt nicht unkommentiert. Vor allem in der Frühzeit der Industrialisierung erntete sie viel Kritik. Im 20. Jahrhundert nehmen dann Betriebspsychologen den Kampf um die Arbeitsfreude noch einmal auf und bemühen sich um kompensatorische Maßnahmen. Von Glück aber ist längst nicht mehr die Rede. Und es spielt auch im Wortschatz der Arbeiterbewegung keine Rolle. In ihrem politischen Lexikon tauchen Genussbegriffe generell nicht auf. Dafür wimmelt es von Arbeit, Tätigkeit, Streben, Erringen, Kampf. Das, was erkämpft werden sollte, war nicht Glück, sondern Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit. Die sozialdemokratische Arbeiterbewegung war damit genau genommen kein wirklicher Antipode des bürgerlichen Wertesystems, sondern ihr Produkt. Wer nach Gegenstimmen suchte, musste sich woanders umsuchen. In der Romantik zum Beispiel, die mit Friedrich Schlegel den Geist des Genusses ebenso wie das Recht des Müßiggangs hochhielt. Auch französische Frühsozialisten plädierten für die Befreiung der Leidenschaften und rühmten die bewusstseins- und gesellschaftsverändernde Kraft hedonistischer Liebe. In seinen Frühschriften träumte Karl Marx von einer kommunistischen Gesellschaft, die die Teilung der Arbeit aufhob. Jedem stand es frei, Zitat, heute dies, morgen jenes zu tun, morgens zu jagen, mittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade Lust habe, ohne je Jäger, Fischer, Hirte oder Kritiker zu werden. Schließlich Paul Lafargue, Marxens Schwiegersohn. Er sang 1880 laut und provokativ das Lob der Faulheit und setzte damit einen Kontrapunkt gegen die Seuche seiner Zeit, die Arbeitssucht. Aufgabe revolutionärer Sozialisten sei es, die bürgerlich-kapitalistische Moral zu untergraben, eine Moral, die die Genüsse und Leidenschaften des Arbeiters ersticke. Lafargue war nicht der Letzte, der Kapitalismus und bürgerliche Gesellschaft als Lust-, Genuss- und glücksfeindlich brandmarkte. Auch das 20. Jahrhundert brachte immer wieder Gegenentwürfe und Kritik an dem hervor, was man als Repression, Entfremdung, Verdinglichung des Menschen wahrnahm. Beispiele sind die Jugend- und Lebensreformbewegungen um 1900, Nietzsche-Jünger und George-Kreis, die Hippies der 60er Jahre, der hedonistische Teil der Studentenbewegung und die New-Age-Gruppen der 80er. Das Glück suchte man hier vor allem in der Befreiung von bürgerlichen Normen und Praktiken, von bürgerlicher Sexualmoral, bürgerlichem Besitzdenken und Karrierestreben. Aber man suchte es auch in neuen Gemeinschaftsformen und, nicht zu vergessen, in der individuellen Grenzüberschreitung, im Rausch, in der Ekstase, im Drogenkonsum. Auffällig ist, dass diese Gegenbewegungen eben jenem Verständnis von Glück das Wort redeten, das in der kantischen Pflicht- und Tugendlehre fast völlig an den Rand gedrängt worden war, der individuellen Lustmaximierung. Hier ging es nicht darum, freudianisch bürgerlich gesprochen Lust zu sublimieren und in kulturschaffende Arbeit zu verwandeln. Hier ging es vielmehr darum, Lust zu empfinden und sich darin zu verwirklichen bzw. zu transzendieren. Lustvoll erlebtes Glück wurde zum Selbstzweck. Man könnte nun argumentieren, dass in dieser antibürgerlichen Emanzipation der Lust und des Genusses ein Hauch Aristokratismus steckte. Tatsächlich lassen sich der elitäre Gestus und die elitäre Zusammensetzung vieler Kritiker und Gegenbewegungen nicht übersehen. Man könnte aber auch behaupten, und das ist These Nummer 5, letzte These, dass diese subkulturelle Lustemanzipation Teil einer viel breiteren Entwicklung ist, die sich im 20. Jahrhundert Raum schafft und die Gesellschaft als Ganze prägt. Gemeint ist die Herausbildung der modernen Konsumgesellschaft, die den Bürger als genussfähigen und glückssüchtigen Verbraucher erfand. Im Konsum immer neuer und immer zahlreicherer Güter entfaltete sich nunmehr individuelles Glück, so zumindest verhieß es die Werbebranche. Munitioniert mit den neuesten Erkenntnissen der angewandten Psychologie, entwarf sie immer neue Glücksversprechen. Von den Kraft-durch-Freude-Programmen des NS-Tourismus, über das Glück der freien Fahrt mit dem eigenen Automobil, bis zum Glück romantischer Liebe in karibischen Strandhotels. Konsum in arbeitsfreier Zeit wurde damit zum Glücksgaranten par excellence. Egal, ob es sich um den Kauf eines Tennisschlägers, eines Brillantrings oder eines Parfums mit Namen Happy handelte. Das Glück, das sich durch Konsum einstellt, hat folgende Merkmale. Erstens, die Abwesenheit von Arbeit. Sie ist nur dazu da, den Erwerb von Glücksgütern und Dienstleistungen zu ermöglichen. Der Begriff der Erwerbsarbeit drückt das in aller gebotenen Klarheit aus. Zweitens, Glück ist privat, nicht öffentlich. Es spielt sich im intimen, überschaubaren Nahbereich ab, nicht in Gesellschaft, geschweige denn in der Politik. Die Vorstellung eines Aristoteles, wonach die Polis der Ort des Glücks sei, ist im 20. und 21. Jahrhundert ebenso fremd wie die Ideen des 18. Jahrhunderts, wonach der Staat für die Glückseligkeit seiner Bürger zu sorgen habe. Drittens, Glück ist individueller Genuss, reines Vergnügen. Es hat keinen Bezug zu überindividuellen Normen oder Zielen. 1998 fragten die Allensbacher Demoskopen Bürger, was für sie Glück bedeute. Zwei Antworten waren möglich. Die erste Antwort, Glück ist für mich, wenn sich alle meine Wünsche erfüllen. Die zweite Antwort, Glück ist für mich, meine Pflicht zu erfüllen. Raten Sie mal. Nur 19% der Befragten entschieden sich für die zweite, für die Pflichtantwort. Kant, Fichte und Förster würden sich im Grabe umdrehen, ebenso wie die Oberförsterin Katzler in Fontanes Stechlin, von der der Satz überliefert ist, was uns obliegt, ist nicht die Lust des Lebens, auch nicht einmal die Liebe, die wirkliche, sondern lediglich die Pflicht. Tempi passati. Viertens, mit dem Wegfall von Pflicht und Arbeit entgrenzt sich das Glück. Es wird bindungslos. Man könnte auch sagen, es individualisiert sich. Jeder hat andere Wünsche. Normierungen nach Geschlecht und sozialer Klasse funktionieren nicht mehr. Dass das Glück einer Frau darin besteht, Mann und Kinder glücklich zu machen und ihnen die eigenen Wünsche unterzuordnen, daran glaubt in unseren Breiten kaum noch jemand. Und auf Neuberlinerisch würde man sagen, das ist gut so. Fünftens, entgrenztes, bindungsloses Glück aber stellt eine Überforderung dar. Wenn es so wichtig im modernen Leben ist, glücklich zu sein, dieses Glück aber völlig unbestimmt und vagabundierend ist, dann entsteht Unsicherheit. Und dann liegt der Griff zum Ratgeber nahe. Diese Literaturgattung hat seit der Mitte des 20. Jahrhunderts Hochkonjunktur mit exponentiellem Wachstumstrend in zwei Sparten, Liebe und Glück. Peter Watzlawick hat bereits 1983 auf diesen Trend reagiert und eine vergnügliche Parodie verfasst unter dem Titel Anleitung zum Unglücklichsein. Parodieren könnte und müsste man auch eine andere Literaturgattung, die ökonomische, soziologische, psychologische Glücksforschung der letzten 40 Jahre. Wenn es eines weiteren Beweises bedurft hätte, dass unsere Zeit in besonderem Maße glücksbesessen und glücksversessen ist, hier ist er. Eine Studie jagt die andere, meist basierend auf Umfragen und sogenannten Glücksbarometern. Die Ergebnisse sind nicht gerade umwerfend. Wir erfahren, dass zum Glück mehr gehört als ein sicheres Einkommen aber dass Wohlstand durchaus beim Glücklichsein hilft. Wir erfahren des Weiteren, dass es Menschen glücklicher macht, wenn sie sich von anderen unterscheiden können. Befragt, ob sie lieber 50.000 Euro verdienen würden bei einem Durchschnittseinkommen von 25.000 oder 60.000 bei einem Durchschnitt von 50.000, ziehen die meisten das geringere Einkommen vor, weil der Unterschied größer ist. Für Ökonomen ist das eine Überraschung. Ebenso wie der Befund, dass Menschen, die ihre Energie in Familie, Freunde, Religion oder ehrenamtliche Arbeit stecken, glücklicher seien als diejenigen, die sich auf Karriere und Wohlstand konzentrieren. Historiker können diese Überraschung nur schwer nachvollziehen. Dass der moderne Mensch auf Differenz achtet, lässt sich schon bei Kant nachlesen. Adam Smith schrieb ein ganzes Buch über Sympathy und für Rousseaus Menschenbild war Pitié genauso wichtig wie Amour de soi. Aber jetzt ist es eben empirisch bewiesen. Ohne dies kann man es nur begrüßen, wenn sich die Ökonomie vom engen und falschen Bild des Homo economicus trennt. Probleme bereiten mir andere Dinge. Zum einen die Neigung, Glück unabhängig von kulturellen und historischen Kontexten abzufragen und wie im Human Development Report auf allgemeine Variablen wie Lebenserwartung, Einkommen und Bildungsniveau zu beziehen. Zweitens die Tendenz, daraus politisch-pädagogische Handreichungen zu formulieren, nach dem Motto, wie bringen wir den Menschen bei, glücklicher zu sein? Und welche Güter soll der Staat bereitstellen, um seine Bürger glücklicher zu machen? In solchen Steilvorlagen stecken mir zu viel Social Engineering und totalitäre Geste. Drittens irritiert die semantische Unschärfe. Glück, Zufriedenheit, Wohlbefinden, all das wird weitgehend synonym verwandt. Aus amerikanischer Perspektive, und hier findet das Gros der Glücksforschung statt, aus amerikanischer Perspektive mag das angehen. Happiness ist viel schwächer konnotiert als Glück. I'm so happy to be with you, hätte ich am Anfang dieses Vortrags gesagt, wenn er in New York stattgefunden hätte. Dass ich aber glücklich bin, hier vor Ihnen und zu Ihnen zu sprechen, das wird mir in Hamburg niemand abnehmen. Dass Glück viel mehr bedeutet als Happiness, lässt sich auch an den Antworten im FAZ-Magazin erkennen. Bei der Frage nach dem vollkommenen irdischen Glück, Sie erinnern sich, entfiel die höchste Trefferquote, ja, raten Sie, auf Liebe. Die zweithöchste Trefferquote, und auch das passt ins Bild, bekamen negative Antworten nach dem Motto, das gibt es nicht, das ist eine Illusion. Wenn sich Helmut Schmidt oder Weiland Ignaz Bubis oder Wojciech Jaruzelski so abwehrend äußerten, zeigten sie damit nur, gleichsam ex negativo, wie hoch, wie himmelhoch ihre Erwartungen ans Glück waren, nämlich so hoch, dass sie auf Erden nicht zu erfüllen waren. Auch diejenigen, die sich angestrengt um eine möglichst originelle und witzige Antwort mühten, ließen gerade damit durchblicken, wie ernst die Sache tatsächlich war. Ein paar Kostproben. Henrik Broders Traum vom Glück ist Tiramisu täglich. Vollkommenes Glück findet er in morgens Bagels und Cream Cheese und Lox, mittags Pastrami, abends Profiterol. Weniger gargantuesk mochte es Erich Böhme. Eine Flasche Bordeaux, die nie leer wird. Herrlich selbstironisch punktet Harry Rowohlt. Wenn ich in einem Italo-Western mitgespielt hätte und sagen könnte, der 18. von links, das bin ich. Genial. Ganz und gar prosaisch und von jedem Philharmonie-Abonnenten nachvollziehbar Alfred Brendel. Ein Publikum, das nicht hustet. Und die junge Angela Merkel wollte 1992 nur eins, nach einer ruhigen Nacht fröhlich aufwachen. Trotz aller Varianz sortieren sich die Antworten unserer VIPs zu Mustern, die erstaunlich gut zu meinen Thesen passen. Sofort ins Auge springt die Neigung, das Glück im privaten Bereich zu suchen. Familie und Freunde stehen eindeutig an erster Stelle. Arbeit und beruflicher Erfolg sind dagegen weit abgeschlagen. Was eigentlich verwundert, da wir es bei den Probanden mit beruflich sehr präsenten Menschen zu tun haben. Überhaupt keine Rolle spielen Religion und Spiritualität. Und wichtiger als der Weltfriede oder die lernfähige Gesellschaft sind allemal Essen und Trinken. Genuss steht im Mittelpunkt, wobei allerdings vorwiegend immaterielle Glücksgüter wie Natur, Berggipfel und Seen konsumiert werden. Beim Träumen verschiebt sich das. Hier dominieren öffentliche und globale Glücksdefinitionen, eine Welt ohne Armut, Hunger, Krieg und Hass. Dicht auf den Fersen folgt aber schon wieder das Privateste, Liebe, Familie und Freunde. Viel seltener sind hier übrigens auch die negativen oder flapsig ausweichenden Antworten à la Harald Schmidt: Ich kann mir keine Träume merken. Träumend mag man sich Glück wohl eher vorstellen als im Alltagsleben, oder man traut sich mehr, diese Vorstellung zu Protokoll zu geben. Was aber ist mit Ralf Dahrendorf los? Er schert deutlich aus der Reihe mit seiner impliziten These, es gebe Wichtigeres als Glück. Wir können ihn nicht mehr befragen, ob er es hier eher mit Kant und Frau Oberförsterin Katzler hielt oder ob ihm das gefühlige Selbstbezügliche missfiel, das in zeitgenössischen Glücksdefinitionen mitschwingt. Oder ob er Anstoß nahm an Weltbeglückungsfantasien, die sich allzu leicht mit Unfreiheit und Terror verbinden konnten. Für mich hat er jedenfalls die anregendste Antwort gegeben, was Sie diesem Vortrag hoffentlich angemerkt haben. Vielen Dank.
Ute Frevert und die Frage nach dem Glück. Gestellt hat die Sozialhistorikerin diese Frage als Festvortrag auf dem Akademietag der Akademie der Wissenschaften in Hamburg am 27. Oktober 2012. Wenn Sie durch Freverts Vortrag nun Lust bekommen haben, das Märchen vom vielleicht doch gar nicht so dämlichen Hans im Glück nachzulesen, dann machen Sie das doch. Einen Leselink und weitere Infos finden Sie auf wissen.deradio.de.
Deradio Wissen. Hörsaal.